SWR 2 aktuell.
Mit Christian Haug. Guten Tag. Und darum geht es hier bis 12:30. Ein Einmarsch in der Ukraine würde für Russland zum Desaster, droht US-Präsident Biden. Wie überzeugend seine Drohung ist, fragen wir gleich den FDP-Außenpolitiker Graf Lambsdorff. Vorermittlungen wegen des Verdachts der Untreue gegen den kompletten Grünen-Vorstand. Wie sehr das den Betroffenen schaden könnte, erklärt uns unser Hauptstadtkorrespondent. Und in einem Gutachten zum Missbrauch von Kindern und Jugendlichen im Bistum München und Freising wird auch der emeritierte Papst Benedikt belastet. Ein Desaster für Russland wäre es, falls die russische Armee mit allen an der Grenze versammelten Kräften in die Ukraine einmarschiere, hat US-Präsident Biden in Washington gesagt. Und es stimme nicht, dass sich die NATO da nicht einig sei. Russland werde zur Verantwortung gezogen und werde hohe Kosten und Verluste hinnehmen müssen.
Russia will be held accountable if it invades. And it depends on what it does. It's one thing if it's a minor incursion and then we end up having a fight about what to do and not do, etc. But if they actually do what they're capable of doing with the force amassed on the border, it is going to be a disaster for Russia if they further invade Ukraine, and that our allies and partners are ready to impose severe cost and significant harm on Russia and the Russian economy.
Interessant ist, was Biden am Anfang gesagt hat. Wenn es nur ein kleinerer Angriff sei, dann könnte es schon sein, dass es in der NATO Streit gäbe, was man jetzt tun oder nicht tun sollte. Nach seinem Besuch gestern in Kiew ist US-Außenminister Blinken heute in Berlin. Und bei seinem Treffen mit Bundesaußenministerin Baerbock dürfte es auch darum gehen, genau diesen Streit zu vermeiden. Am Telefon ist der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff. Guten Tag, Graf Lambsdorff.
Schönen guten Tag, Herr Haug.
Gesetzt den Fall, es kommt nicht zu einem klassischen Einmarsch, sondern zu einem kleineren Einfall, wie es Biden formuliert. Wie groß ist die Gefahr, dass es dann in der NATO tatsächlich Streit über die angemessene Reaktion gibt?
Ich glaube, es verbietet sich, darüber zu spekulieren. Wir sollten der russischen Seite hier nicht darlegen, welche Schwierigkeiten wir im Bündnis haben, je nachdem, welche Art der Aggression sie wählen, sondern es muss eine klare Ansage geben, wenn es einen Angriff auf die Ukraine gibt, gleich welcher Art, dann wird das Konsequenzen haben. Ich fand insofern die Äußerungen des amerikanischen Präsidenten da auch unglücklich.
Ja, also was heißt das? Wie überzeugend wirkt diese Drohkulisse, die er da gestern versucht hat aufzubauen?
Bisher sind ja alle großen Organisationen im Westen, ob das die G7 sind, also die westlichen Demokratien, ob das die Europäische Union ist, die NATO, sehr geschlossen, indem sie der russischen Seite signalisieren, eine Aggression gegen die Ukraine wird einen hohen wirtschaftlichen und politischen Preis haben. Und alle haben sich aber auch darauf verständigt, dass jetzt nicht im Detail auszubuchstabieren. Denn wenn man das tut, kann man den Preis in Moskau so kalkulieren, dass man sich überlegen kann, sind wir bereit, das in Kauf zu nehmen? Und das würde die Gefahr eher noch erhöhen, dass es zu einer Aggression kommt. Deswegen, diese bewusste Unklarheit ist das, was jetzt gerade gefordert ist.
Dann hat Biden der Sache damit aber geschadet, oder?
Ich sehe das auch so wie Sie, Herr Haug. Ich fand das eine unglückliche Äußerung, ganz genau.
Apropos hoher Preis, ganz kurz die Frage, die wir in diesen Tagen vielen Kollegen stellen. Ihre Parteikollegin Strack-Zimmermann ist offen für eine Diskussion über Waffenlieferungen an die Ukraine im Gegensatz zu den Grünen und der SPD. Wie ist Ihre Position?
Also wir haben eine Position im Koalitionsvertrag, die schließt Waffenlieferungen in Krisengebiete aus. Wenn das in der Koalition diskutiert wird nochmal, dann kann man darüber reden. Aber ich glaube, dass das Thema der Waffenlieferung nicht das ist, was im Vordergrund stehen sollte, sondern im Vordergrund sollte tatsächlich das stehen, was wir eben schon besprochen haben, nämlich Reaktionen auf eine mögliche Aggression. Denn machen wir uns bitte eines klar, die Vorstellung, mit Waffenlieferungen könne man die militärische Balance im Osten Europas massiv verändern, ist eine Illusion. Und von daher glaube ich, dass das eine Debatte ist, die ich nachvollziehen kann, die ich auch verstehe. Ich verstehe auch den Impuls dahinter. Gibt ihn übrigens auch bei den Grünen, Sergej Lagodinsky, auch Omid Nuripur haben sich entsprechend geäußert. Aber ich glaube nicht, dass das die Debatte ist, die diesen Konflikt entscheidend in die eine oder andere Richtung ändern wird.
Der Konflikt ist ja nur ein Puzzleteil, sagen wir mal, wenn auch ein sehr großes, der Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine. Gleichzeitig soll Putin ja auch den belarussischen Machthaber Lukaschenko dabei unterstützen, Migranten gegen Europa zu instrumentalisieren. Und es gibt ja auch immer wieder den Verdacht, dass Russland hinter verschiedensten Desinformationskampagnen im Netz steckt. Möglicherweise eine große Gesamtstrategie da. Haben Deutschland, die EU und die NATO darauf die richtigen Antworten?
Ich glaube, eines ist bemerkenswert, was wir in den letzten Wochen sehen. Die Vertragsentwürfe, die Russland vorgelegt hat, mit denen es versucht, die Amerikaner aus Europa herauszudrängen und die NATO zu spalten, das war ja der Versuch, im westlichen Bündnis Zwietracht zu sehen. Und bisher hat Moskau wirklich genau das Gegenteil erreicht. Wir haben in der NATO große Einigkeit, wir haben auch in der Europäischen Union große Einigkeit und bei den eben schon erwähnten G7. Also im Moment sehe ich eher, dass die freiheitlichen Demokratien enger zusammenrücken im Angesicht dieser dieses sehr unfreundlichen Verhaltens Russlands. Und deswegen bin ich da eigentlich guter Dinge, dass es auch gelingen wird, mit einer solchen Aggression dann auch geschlossen umzugehen.
Sagt der FDP-Außenpolitik-Experte Alexander Graf Lambsdorff. Einen Corona-Bonus. Verdient haben den sicher viele, die Ärztinnen und der Pfleger auf der Intensivstation, die sich Tag und Nacht um Covid-Patienten gekümmert haben, die Beschäftigten in Pflegeheimen, die monatelang in Schutzkleidung arbeiten mussten, oder auch die Kassiererin im Supermarkt. Aber Berufspolitiker in Berlin? Dass es nicht allzu gut ankam, als sich der Grünen-Vorstand vor etwas mehr als einem Jahr selbst einen Corona-Bonus genehmigt hat, das haben sie bald gemerkt und das Geld dann wieder zurück an die Partei überwiesen. Trotzdem hat jetzt die Staatsanwaltschaft Vorermittlungen wegen des Verdachts der Untreue zum Schaden der eigenen Partei eingeleitet. Hauptstadtkorrespondent Alfred Schmidt, wie sehr könnte das den Beteiligten schaden?
Das wird sich dann zeigen, wenn der Parteitag der Grünen am übernächsten Wochenende kommt, denn da müssen ja viele Leute neu kandidieren und wie gut die abschneiden bei der Wiederwahl oder ob sie möglicherweise nicht gewählt werden, was ich zwar nicht glaube, aber es ist immerhin ein Risiko, das ist dann ein ziemlicher Indikator dafür, wie sie sich erstmal innerhalb der eigenen Partei mit dieser Sache geschadet haben könnten. Und dann ist ja auch noch die Frage, ob ihre Umfragewerte sinken. Deftig gesunken sind sie, als sowas Ähnliches schon mal im Wahlkampf passiert ist. Also dieser Fehler, den die Grünen im Grunde jetzt zum zweiten Mal machen, nämlich, dass sie so ein bisschen Heimlichtuerei um die ganze Geschichte machen. Es ist ja jetzt nicht ein Vermögen mit diesen 1.500 Euro, aber in einer Zeit, wo um jeden Cent für Pflegekräfte gerungen wurde, ist es auch deutlich mehr als ein Taschengeld. Kurzum, ich glaube, der Schaden wäre weniger gewesen, wenn sie von vornherein reinen Tisch gemacht hätten. Jetzt ist es rausgekommen und der Schaden ist durch die Art, wie sie es handhaben, größer geworden. Ein peinlicher Kratzer, aber wahrscheinlich nicht verbrecherisch.
Der CDU-Politiker Thorsten Frey, der fordert Aufklärung. Ansonsten hält sich die aktuelle Opposition noch zurück. Liegt das vielleicht auch daran, Sie haben es gerade schon angesprochen, dass 1.500 Euro pro Person jetzt keine Riesensummen sind, vor allem angesichts von Maskendeals, bei denen es um andere Beträge ging?
Auf jeden Fall. Das ist ja immer das, was bei den Grünen mitläuft. Man will moralisch ein bisschen besser sein als CDU und CSU, wo ja die Maskenaffäre den Begriff Raffkes, den hat ja der damalige CDU-Chef Laschet geprägt, schon auch mitgeschoben hat. Aber das gelingt den Grünen jetzt natürlich nicht. Also sie können nicht besser aussehen als die, ich sage mal, Selbstbereicherer von der Union. So haben ja viele in den grünen Parteireihen das genannt. Denn wenn sie selber am Pranger stehen, ist das schon mal verspielt. Umgekehrt kann die Union nicht so sehr den Mund aufmachen, weil sie ja selber schon in der Schuld steht. Sie hat ja schon schuldhaftes Verhalten von Abgeordneten aus ihren Reihen eingeräumt. Der Rest ist aber auf jeden Fall, würde ich mal sagen, so ein bisschen laufen lassen. Denn wenn jemand in einer Grube sitzt, dann buddelt der oder sie sich da halbwegs raus und da muss man nicht noch nachtreten und da muss man erst mal gucken, wie die da selber rauskommen. Kurzum, die Opposition ist leise, weil es sonst schnell heißt, ah, haltet mal die Klappe, ihr habt ja selber Dreck am Stecken.
Aus Berlin war das unser Hauptstadtkorrespondent Alfred Schmidt. Der neue Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck von den Grünen und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU. Zwei ganz verschiedene Politikertypen. Der Mann aus dem Norden eher nachdenklich und leise, der Bayer eher forsch und gerne auch mal polarisierend, wenn auch in letzter Zeit ein bisschen weniger. Gemeinsam haben beide, dass sie gerne Kanzlerkandidaten geworden wären und dass ihre Parteien dann am Ende sowieso den Kanzler nicht stellen konnten. Habeck ist aber immerhin jetzt Bundesminister und über seine Themen Klima und Energie hat er heute in München mit Markus Söder gesprochen. Aus München berichtet Daniel Knopp.
Stoppen!
Markus Söder!
Markus Söder!
Schläfst du noch?
Schläfst du noch?
Lautstarker Empfang für den grünen Bundesminister für Wirtschaft und Klima vor der bayerischen Staatskanzlei. Vor seinem Antrittsbesuch bei Bayerns Ministerpräsident Markus Söder spricht Robert Habeck mit den Demonstranten, darunter auch der Vorsitzende des Bundesnaturschutz in Bayern, Richard Mergner.
Denn wir haben Wackersdorf verhindert, wir haben jetzt nur noch ein Atomkraftwerk und wir hoffen deswegen tatsächlich, dass die neue Bundesregierung hier auch durchzieht.
Ich tue mein Bestes. Ich gehe jetzt einmal noch zu den Damen und Herren hinter den Bannern und dann gehe ich rein. Wir sehen uns nachher bei der Pressekonferenz. Okay?
Vielen Dank. Bei allen Höflichkeiten in der Staatskanzlei, die inhaltlichen Unterschiede zwischen dem grünen Klimaminister und dem bayerischen Ministerpräsidenten sind deutlich. Nicht zuletzt auch bei der bayerischen 10H-Abstandsregel für Windräder. Laut Bundesminister Habeck ist der Bau von Windrädern in Bayern zum Erliegen gekommen. Das müsse sich jetzt ändern.
Wenn das möglich ist, glaubhaft darzulegen, dass der Ausbau wieder in Gang kommt. Sie wissen, das ist ja in der Vorberichterstattung umfänglich dargestellt worden, dass noch nicht mal mehr Anträge gestellt werden. Im Moment insofern gibt es da einen Dissens. Ich meine, begründen zu können, warum sehr wohl der Zusammenbruch des Ausbaus der Windkraft mit der Einführung der CH-Regel zu tun hat. Wenn es aber möglich ist, ihn trotzdem in Gang zu bringen, so soll mir das recht sein. Es geht um die Erzeugung von erneuerbarem Strom.
Ganz anders sieht das Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.
Wir glauben nicht, dass das der alleinige Grund ist für die Schwäche des Windes, der Windkraft. Denn sonst wäre in Baden-Württemberg und in anderen Bundesländern ja ein Riesenboom. Da gibt es nämlich kein 10H. Wir haben natürlich zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht des Bundes wichtig ist, dass alle mehr beim Wind machen.
Für Markus Söder ist die Windkraft nur ein Baustein von vielen. Priorität habe jetzt der Ausbau der Stromleitungen und die Versorgungssicherheit. Strom müsse bezahlbar bleiben, so Ministerpräsident Markus Söder. Bei allen inhaltlichen Unterschieden gibt es aber auch die gemeinsame Haltung von Robert Habeck und Markus Söder, dass man beim Ausbau der erneuerbaren Energien nur gemeinsam vorankommen kann. Robert Habeck formuliert das so.
Jetzt hängt alles davon ab, hoffentlich in eine positive Dynamik reinzukommen, denn Markus Söder hat recht, wir werden uns an den verschiedenen Stellen immer gegenseitig brauchen.
Es bleibt ein Streitthema, der Ausbau der Windkraft in Bayern. Jetzt soll der Freistaat bis März Vorschläge machen, wie die Kapazität trotz der umstrittenen Abstandsregelung hochgefahren werden kann.
Sexualisierte Gewalt in der katholischen Kirche. Die Tatsache, dass es in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten auch in Deutschland dazu gekommen ist, ist mittlerweile wohl unbestritten. Was man allerdings bis heute nicht wirklich aufgeklärt hat, ist der Umfang, in dem diese Verbrechen stattgefunden haben und inwieweit wichtige Würdenträger Fälle von Missbrauch möglicherweise nicht aufgeklärt oder gar vertuscht haben könnten. Ein externes Gutachten, das in diesen Minuten vom katholischen Erzbistum München und Freising vorgestellt wird, sorgt jetzt für mehr Klarheit. Veronika Wawacek.
Am Anfang stand das ausdrückliche Bedauern der Kanzlei. Kardinal Reinhard Marx ist nicht anwesend bei der Vorstellung der Ergebnisse. Mehr als 1000 Seiten lang ist der Bericht, der bis zum Nachmittag veröffentlicht werden soll. 350 Seiten davon drehen sich allein um den Fall H. und die Frage, inwiefern Ex-Papst Benedikt XVI. In seiner Zeit als Erzbischof von München und Freising einen Missbrauchstäter versetzt und gedeckt hat. Anders als bei einem ersten internen Gutachten 2010 wurden nicht nur Personalakten ausgewertet, sondern Betroffene befragt. Anwalt Martin Pusch.
Bei 235 Personen ergaben sich Hinweise auf untersuchungsgegenständliche Verhaltensweisen. Darunter 173 Priester, 9 Diakone, 5 Pastoral- und Gemeindereferenten und insgesamt 48 Angehörige anderer Berufsgruppen, vor allem aus dem schulischen Bereich.
Bei 42 noch lebenden Verantwortungsträgern sehen die Anwälte der Kanzlei Westphal-Spilker-Wastl Fehlverhalten im Umgang mit den Missbrauchsfällen im Erzbistum. Bereits im August vergangenen Jahres seien diese an die Staatsanwaltschaft München I übermittelt worden. Ob Kardinal Reinhard Marx zum zweiten Mal seinen Rücktritt anbieten wird, ist unklar. Er will sich am späten Nachmittag äußern.
Bereits zurückgetreten ist schon, wenn auch aus anderen Gründen, Papst Benedikt. Und vor wenigen Minuten ist bekannt geworden, dass in dem Gutachten auch ihm vorgeworfen wird, also Josef Ratzinger, in seiner Zeit als Münchner Erzbischof in 4 Fällen nichts gegen Kleriker unternommen zu haben, die des Missbrauchs beschuldigt wurden. 15 Nationalsozialisten, genauer gesagt hohe SS-Offiziere, Nazi-Juristen und Verwaltungsbeamte haben heute, vor genau 80 Jahren, dafür gesorgt, dass es in deutschen Lagern die industriell organisierte Vernichtung von Menschenleben anlaufen konnte. Ohne sie wäre der Massenmord an Millionen Menschen, die meisten von ihnen Jüdinnen und Juden, nicht möglich gewesen. 80 Jahre nach der sogenannten Wannsee-Konferenz, der schlimmsten Schreibtischtäter der deutschen Geschichte, gibt es sie aber immer noch. Oder wieder. Diejenigen, die behaupten, der Holocaust habe so gar nicht stattgefunden. Deshalb bringen heute die deutsche und die israelische Regierung gemeinsam einen Antrag für eine Resolution in die Generalversammlung der Vereinten Nationen ein. Einzelheiten von unserem New York-Korrespondenten Peter Mücke.
In der Resolution werden staatliche und nichtstaatliche Akteure aufgefordert, sich gegen Holocaustleugnung und Antisemitismus einzusetzen. Das gelte besonders für entsprechende Äußerungen in den sogenannten sozialen Medien. Außerdem werden Mitgliedstaaten und UN-Organisationen aufgefordert, Programme zu entwickeln und fortzuführen, um zukünftige Generationen über den Holocaust aufzuklären und Lehren daraus zu ziehen. Deutschland hofft, dass eine breite Mehrheit des größten Gremiums der Vereinten Nationen die Resolution unterstützt. Erstmals wird darin auch definiert, was genau unter den Begriff Holocaustleugnung fällt. Die Fakten der Judenvernichtung würden noch immer abgestritten und deren historischer Ausnahmecharakter relativiert. Dies sei ein gesellschaftliches und internationales Phänomen.
Am 80. Jahrestag der Wannsee-Konferenz bringen Israel und Deutschland also gemeinsam einen Entwurf für eine UN-Resolution gegen Holocaustleugnung und Antisemitismus ein. Und wenn es darin heißt, der historische Ausnahmecharakter der Judenvernichtung wird relativiert, dann sind damit ganz konkret Vergleiche gemeint wie der zwischen Ungeimpften, die nicht zum Einkaufen in ein Geschäft dürfen, und Juden in den 30er und 40er Jahren, die zuerst ausgegrenzt und dann ermordet wurden. Immer wieder zu hören von einzelnen Gegnern der aktuellen Corona-Politik. Darüber habe ich vor der Sendung mit der grünen Politikerin Marina Weißband gesprochen. Sie ist Jüdin, Expertin für Netzpolitik und leitet ein Projekt, das Schülerinnen und Schülern demokratische Kompetenzen vermitteln soll. Das Problem ist inzwischen also weniger die plumpe Leugnung des Holocaust, sondern eher perfide, historisch falsche Vergleiche. Ist das auch Ihr Eindruck?
Das ist auch mein Eindruck. Ich habe das Gefühl, es wird Jüdinnen und Juden aktiv übel genommen, dass der Holocaust stattgefunden hat und dass man sich mit ihm auseinandersetzen muss. Und das ist heutzutage ein großer Teil des spezifisch deutschen Antisemitismus. So ein Vergleich, dass man sagt, dass Ungeimpfte sind im Prinzip wie Juden, kommt der Holocaust-Leugnung ja praktisch nahe, weil er völlig ignoriert, was damals tatsächlich passiert ist.
Was aber wahrscheinlich nicht daran liegt, dass die Leute nicht wissen, was damals passiert ist.
Die Leute wissen es zu Genüge. Andererseits glaube ich, es fehlt an Empathie. Ich glaube, es ist so unvorstellbar, war damals schon so unvorstellbar, dass Leute gesagt haben, nein, das kann doch nicht sein. Selbst Juden haben das gesagt, das kann doch nicht sein. Und der Effekt wirkt tatsächlich bis heute nach. Es ist so krass unvorstellbar, dass wir glauben, ja, es war eine Ungerechtigkeit, da wurden Leute ausgenutzt und entsprechend wenden das einige heute an auf Situationen, die sie als ungerecht empfinden.
Sie leiten ja ein Projekt für Demokratiekompetenz an Schulen. Gleichzeitig beschäftigen Sie sich aber auch mit der Frage, was Kinder und Jugendliche eigentlich über jüdisches Leben in Deutschland lernen. Sie haben es gerade schon angedeutet, das sind teilweise sehr abstrakte Zahlen und Fakten. Beschränkt sich also das Wissen nach wie vor auf diese Fakten aus dem Geschichtsunterricht oder wird mehr vermittelt inzwischen auch über, was Jüdischsein in Deutschland heute bedeutet?
Die Begegnungs- und Gedenkstätten machen fantastische Arbeit und die Didaktik wird immer moderner. Gleichzeitig halte ich es für sehr gefährlich. In weiten Teilen findet der Geschichtsunterricht immer noch relativ verfaktet statt. Also man lernt eher Zahlen und das war, glaube ich, auch das große Problem der ursprünglichen Wannsee-Konferenz. Man hat Menschen eher als Zahlen gesehen und hin und her geschoben. Ich glaube, für die Empathie braucht es die tatsächliche Begegnung. Und ich glaube, es braucht viel Begegnung mit lebendigen Jüdinnen. Ich glaube, es braucht die Erzählungen, wie unsere Kinder aufwachsen, wenn sie an Sicherheitsleuten vorbeilaufen, dass wir unseren Kindern schon mit 4, 5 Jahren vom Holocaust erzählen müssen, dass wir teilweise Traumata von Generation zu Generation an sie vererben und dann wird erst klar, welche Tragweite diese Ereignisse hatten und bis heute haben.
Das heißt, die Zeitzeugen, die die teilweise heute noch in Schulen sind, die sind ja leider schon sehr alt und viele von ihnen sterben nach und nach. Wie könnte man das dann umsetzen praktisch in den Schulen, dass man da ein besseres Bild vom jüdischen Leben heute bekommt?
Wir müssen zu einer neuen Erinnerungskultur kommen in einer Welt, in der die Zeitzeugen leider nicht mehr sind. Und ich glaube, ein Mittel ist die Vernetzung mit lebendigen Jüdinnen und Juden. Das ist auf jeden Fall sehr gutes Vorbeugen gegen Antisemitismus. Das zweite ist ganz multimediale und individuelle Erinnerungsarbeit, die an die Shoah, an den Holocaust erinnert. Und das dritte, ich glaube, das ist das Wichtigste, ist Selbstwirksamkeit. SchülerInnen, die Selbstwirksamkeit erfahren, werden nicht so leicht an Verschwörungstheorien glauben, sie werden nicht so leicht an antisemitische Erzählungen glauben und sie werden sich selbst nicht so schnell mit Jüdinnen in der Shoah vergleichen.
Sagt Marina Weißband, Politikerin der Grünen, Expertin für Netzpolitik und Leiterin eines Projekts, das Schülerinnen und Schülern demokratische Kompetenzen vermitteln soll. Bundesverbraucherschutzministerin Lemke will regulierend eingreifen bei den Strompreisen. Die Bundesregierung prüfe regulatorische Schritte, sagte Lemke in einem dpa-Interview. Ähnlich hat sich schon der grüne Wirtschaftsminister Habeck geäußert. Überhaupt fordern viele Politikerinnen und Politiker vor allem die sogenannten Grundversorger zu Preissenkungen auf. SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Wegmer, wieso geraten momentan Grundversorger so unter Beschuss?
Ja, Folgendes ist passiert in den vergangenen Jahren. Viele Kundinnen und Kunden sind zu günstigen Stromanbietern gewechselt, zu Stromdiscountern, sind weggegangen von ihren Grundversorgern, also weg von zum Beispiel den Stadtwerken zu Hause vor Ort. Einige dieser Billiganbieter gehen aber gerade pleite, weil sie mit ihren günstigen Tarifen die extrem hohen Energiepreise im Einkauf nicht gegenfinanzieren können. Und diese Kunden dieser Billigdiscounter, die fallen dann automatisch zurück an ihre Grundversorger, damit die nicht ohne Strom dastehen, dort in einen Basistarif. Der ist ohnehin schon oft recht teuer im Vergleich. Und für diese Zwangsneukunden ist er in aller Regel noch sehr viel teurer als für Bestandskunden. Die Verbraucherministerin spricht von Strompreisen bis zu 90 Cent pro Kilowattstunde. Wir haben auch schon 1,07 Euro gesehen, zum Beispiel bei den Stadtwerken Pforzheim. Da ermitteln auch gerade die Kartellbehörden, ob so ein Preis gerechtfertigt ist. Und da ist eben politisch gerne im Moment die Rede von einer Zwei-Klassen-Gesellschaft zwischen Alt- und Neukunden. Und da will die Bundesregierung vermutlich ansetzen.
Also klingt das so, als ob die Bundesregierung Strompreise deckeln möchte für Menschen, die in die Grundversorgung zurückfallen?
Ja, genau so klingt das tatsächlich auch für mich, auch wenn die Ministerin Lemke das nicht konkret sagt. Genau dieser Punkt ist übrigens juristisch im Moment sowieso umstritten, ob eine Grundversorgung mit unterschiedlichen Tarifen arbeiten darf. Da gibt es eine sehr schwammige, sehr allgemeine Formulierung im Gesetz. Ich muss sagen, wenn ich die lese, finde ich die auch sehr unklar. Und Verbraucherschützer sagen, das ist nicht erlaubt. Energieversorger sehen das natürlich anders. Jetzt muss ich aber auf der anderen Seite auch sagen, die Grundversorger, über die so geschimpft wird, die sind ja auch nicht schuld an dieser jetzigen Lage. Sie bekommen, drastisch gesagt, von pleite gegangenen Billigversorgern Kunden vor die Füße gekippt und müssen für die zusätzlichen teuren Strom am Markt einkaufen. Ob das dann so hohe Preise rechtfertigt, wie wir das eben gehört haben, oder ob bei diesen Preisen da auch ein bisschen mit die Abschreckung vor diesen Neukunden dabei ist, das lasse ich einfach mal offen. Und es ist, das wissen viele auch nicht, auch niemand an diesen Grundversorgungstarif gebunden, denn immer kann ich dort mit 2 Wochen Kündigungsfrist aus dieser Grundversorgung raus in einen anderen, in einen besseren Tarif oder ich kann eben auch wieder den Anbieter wechseln.
Was könnte noch reguliert werden? Der Zugang von Unternehmen zum Markt?
Auch das wäre eine Maßnahme, das würde natürlich erst langfristig helfen, damit sowas wie diese Pleiten einfach nicht mehr passiert. Aber es wäre wichtig, ja, Unternehmen, die so knapp kalkulieren, dass ein starker Preisanstieg ihr Geschäftsmodell zerbröselt, die sollten vorab besser geprüft werden von der Bundesnetzagentur. Auch hier aber gibt es eine Einschränkung. Wir haben uns ja andererseits viele Jahre lang einen freieren Markt gewünscht. Keine Monopole, viele Wechselmöglichkeiten, Konkurrenz unter den Anbietern und das das jetzt wieder durch drastische Regelungen und Regulierungen zurückzudrehen, das hielt ich auch für den falschen Weg. Also kurzfristig würde wirklich nur helfen, Haushalten, die im Moment nicht mehr in der Lage sind, ihre Energiekosten zu bezahlen, die direkt zu unterstützen, so wie das ja auch viele Sozialverbände fordern. Schauen wir noch ganz kurz auf den DAX, der bewegt sich auch heute wenig und ist mir eben gerade abgerauscht, aber ich glaube, es waren so um die 15.800 Punkte.
Vielen Dank für diese Wirtschaftsinformationen an Michael Wegner.